Einen wunderschönen guten
Es ist mal wieder Sonntag und ich begrüße euch herzlich zum Podologie-Podcast mit Zukunft. Heute habe ich wieder einen spannenden Gast, diesmal aus Berlin. Und zwar habe ich die Claudia Fröhlich, eine diesmal nicht Podologin, sondern Physiotherapeutin, für euch hier ins Interview mitgebracht. Ich glaube, besser kann sie sich selber vorstellen, weil es ist eine ganz, ganz spannende Geschichte, die uns verbindet. Aber erstmal möchte ich dich begrüßen. Hallo Claudia, wie geht's dir?
Hi, ich freue mich auf jeden Fall dabei zu sein. Genau, ich stelle mich einfach nochmal vor. Mein Name hast du ja schon gesagt, ich sage ihn trotzdem nochmal. Ich bin Claudia Fröhlich und Physiotherapeutin mit Bachelor, muss man ja leider betonen in der Physiotherapie. Ja. Und beschäftige mich ganz, ganz viel mit Kinderfüßen. Deswegen ist das Thema, was uns auch zusammengebracht hat, glaube ich. Beziehungsweise über einen Kollegen sind wir in Kontakt gekommen.
Aus Datenschutzgründen dürfen wir den Kollegen natürlich nicht nennen. Gino, wenn du das hörst, danke.
Genau, vielen Dank.
Ja, Thema Kinderfüße. Also das passt ja wie die Faust aufs Auge hier zu dem Thema des Podcasts. Denn Kinder sind de facto unsere nähere Zukunft. Und wer sich bei Zeiten um die Füße kümmert, der kann einiges verhindern. Aber welche Rolle spielt denn die Physiotherapie damit? Ich meine, wir haben ja relativ wenig mit Kinderfüßen bei uns zu tun. Wir haben es ja eher mit den älteren Semestern zu tun. Aber welchen Ansatz verfolgt ihr da? Also ich finde es ganz spannend. Wir haben uns ja auch schon stundenlang unterhalten. Aber erklär es doch mal für die Zuschauer und Zuhörer.
Genau, also wir haben an sich erst vor, glaube ich, anderthalb Jahren jetzt angefangen, uns mit Kinderfüßen wirklich zu beschäftigen. Angestoßen eigentlich durch eine Kollegin, die jetzt noch im Mutterschutz ist. Die hat das Thema aufgegriffen und ich habe es dann quasi übernommen. An sich ist es noch ein Thema, was sehr stiefmütterlich auch noch in der Physiotherapie behandelt wird, weil es geht halt um Knicksenkfüße, beziehungsweise umgangssprachlich eher Plattfuß bekannt. Und wir haben halt festgestellt, dass eigentlich jeder unserer älteren Patienten, die bei uns ankommen, Plattfüße haben. Also alle, die jetzt mit einem künstlichen Knie, mit einer künstlichen Hüfte ankommen, die haben wir in unserer Anamnese halt gefragt. Und dann haben sie gesagt, ja klar, habe ich Plattfüße und ich habe auch mal so eine komischen Einlagen schon getragen, aber nicht lang und geholfen haben die auch nicht. Und dann sind wir quasi in die Primärprävention eingestiegen, dass wir gesagt haben, okay, es kann ja nicht sein, dass jeder, der irgendwie Plattfüße hat, quasi dann später vielleicht ein künstliches Kniegelenk kriegt. Und haben dann die erste Fußgruppe aufgemacht. Das heißt, wir haben Kinder, die mit Plattfüßen diagnostiziert wurden oder bei den Ärzten aufgelaufen sind, zu uns eingeladen quasi, mit uns eine Gruppentherapie zu machen mit anderen Kindern und haben dann verschiedene Parcours gemacht mit den Kindern und nochmal die Füße stimuliert. Und daraus ist dann quasi dieses ganze Konstrukt entstanden, dass ich mich jetzt unglaublich viel mit Kinderfüßen beschäftige und halt auch immer mehr einsteige, warum Kinderfüße halt zu Plattfüßen werden. Ja, ganz kurz vielleicht.
Ganz kurz. Du hast ja schon ganz interessante Themen da auch angesprochen. Ab welchem Moment glaubst du, sei es denn sinnvoll, gerade auch für die Eltern? Also es gibt ja auch viele Kollegen, die Kinder haben. Ich habe ja auch eine wundervolle Tochter. Ab welchem Alter hältst du es denn für sinnvoll, auch mal mit seinem Kind zu der Präprävention sozusagen da hinzugehen? Und worauf sollten wir vielleicht bei uns auch achten? Oder welche Tipps würdest du jetzt auch einem Podologen weitergeben? Ich weiß, ich packe immer so Schachtelsätze. Tut mir leid. Aber
ich habe verstanden.
Wunderbar.
Schachtelsätze kann ich nämlich auch gut. Wir haben, beziehungsweise ich habe dann festgestellt bei meiner Recherche, also vor 3 Jahren, gibt es kaum Sinn, dass mit Kindern irgendwie angefangen wird, was zu machen, weil wenn man jetzt nochmal zum Urschleim zurückgeht, kommen Kinder halt mit O-Beinen auf die Welt. Ne? Wenn man sich so ein Baby vor sich liegen sieht und die dicke Windel drum, haben die halt O-Beine. Ne? Und die Füße können die noch super gut aneinander. Ne? Also wenn man sie liegt, dann liegen die Füße immer schön aneinander, die können sich schön berühren. Und erst später, wenn die Kinder anfangen zu laufen, also die ersten Schritte machen, dann ändert sich das halt von einem O-Bein in ein X-Bein. Ne? Und dann haben sie halt diese typischen physiologischen Knicksenkfüße. Und erst, sagen wir mal so, ab dem 3. Lebensjahr richtet sich das Becken so richtig auf und die Kinder fangen halt wirklich an, sicher zu gehen. Ne? Vorher sind es immer so ein paar freie Schritte und dann wird daraus mehr und dann fangen sie an zu rennen und zu laufen. Und bevor sie nicht 3 sind, in dem Alter von so, das ist ein sehr langer Zeitraum, da gibt es halt nicht wieder diese festgelegten Meilensteine, ne? Man sagt von 3 bis zum Ende der Pubertät sollte halt diese Durchlaufphase von X-Bein in ein gerades Bein gelaufen sein. Und alles, was davor passiert, ist halt super physiologisch. Also wenn ein Dreijähriger mit einem Knicksenkfuß bei mir ankommt und der nicht wirklich radikal geknickt ist, muss man da noch nicht so viel machen. Also da kann man den Eltern auch mal sagen, okay, wir warten mal vielleicht noch 3 Monate, ob sich da von alleine was tut. Ne? Und wenn nicht, dann kann man in der Prävention einsteigen. Natürlich kann man, Prävention ist ja dieser, kann immer präventiv handeln. Ne? Und wenn man danach geht, kann man Füße immer fördern. Die sind eh meist verkümmert. Aber wenn man, also bevor man sich jetzt Sorgen macht, sage ich es mal lieber so ein bisschen seicht, sollte man halt wirklich mal ab dem 3. Lebensjahr erst schauen. Da sind die meisten Ärzte aber auch schon so geschult, dass die dann einen Blick für haben. Nicht alle, aber einige haben wir schon aufgeklärt, dass das funktioniert.
Sehr, sehr gut. Und ich glaube, da folgen auch noch einige hinterher. Und ich glaube auch andere Berufsgruppen, weil gerade auch diese interdisziplinäre Zusammenarbeit ja auch immer wichtiger wird und auch notwendiger, finde ich vor allen Dingen. Ich weiß, dass einige tolle Kombinationspraxen ja schon stattfinden. Das heißt, dass Ergotherapie mit Physio gepaart ist. Ich weiß, dass es Bestrebungen gibt, auch Podologen damit zu integrieren, dass man halt wirklich von Kopf bis Fuß halt ein rundum Sorglospaket schnürt, solange der Patient natürlich mitmacht. Und das ist ja auch immer...
Rezepte kriegt.
Bitte?
Solange der mitmacht und alle Rezepte hat, die er braucht.
Ja, richtig, richtig. Oder halt privat zahlt. Ne? Also ich bin ja der Meinung, dass wir alle in den nächsten Jahren viel, viel mehr Geld für Gesundheit ausgeben dürfen und sollten, als für, was weiß ich, Klamotten und schicke Autos. Wobei, Auto hat sich ja fast eh erledigt. Aber das ist ein anderes Thema. Was würdest du oder wann würdest du jetzt sagen, um jetzt zurück zum Thema zu kommen, bevor wir da komplett abschweifen, wann würdest du sagen, ist es jetzt sinnvoll oder wann ist es sinnvoll, dass ein Podologe ein Kind jetzt zu dir schickt? Also wir haben ja schon gesagt, so ab 3 Jahre, vorher macht es ja relativ wenig Sinn. Ich weiß, dass so die Hysterie bei manchen Eltern ist ja sehr, sehr groß. Oh, mein Kind läuft ganz, ganz schrecklich. Da muss man ja eher die Eltern ein bisschen therapieren. Mhm. Aber nicht körperlich, sondern einfach beruhigen. Das ist normal. Mhm. Aber danach, wo würdest du... Also habt ihr häufig, dass ihr den Erstansatz habt oder kommen die Eltern schon vordiagnostiziert zu euch oder durch einen Tipp oder... Wie passiert das? Oder gibt es auch Kollegen bei euch, die sagen, du, hier vom Podologen kommen wir direkt zu euch?
Genau, also wir müssen da immer haben, halt echt eine ziemliche Gratwanderung zwischen diesem, alle sagen, das verwechselt sich noch, das ist ein Satz, den wir sehr häufig hören, ne? Und es hat auch einen Sinn, es verwechselt sich vieles, aber es gibt auch halt bestimmte richtige Reize, damit es sich verwechselt. Ne? Also da genau die Schnittstelle zu finden, zu sagen, zwischen jetzt nicht in Hysterie verfallen als Elternteil und zu sagen, okay, mein Kind mit 2 Jahren hat noch Knicksenkfüße und zwischen mein Kind ist 13 und hat noch X-Beine, ne, muss man halt genau die Schnittstelle finden, wo man da eingreift. Und es gibt halt so ein paar Indikatoren, die man sich angucken kann an den Füßen quasi, wenn das Sprunggelenk so nach innen abfällt. Ne? Das ist halt genau der erste Indikator, dass es quasi auch in den X-Bein reinfällt. Das heißt, wenn sich die Knie im Stehen oder im Laufen dauernd berühren. Das sind so die ersten Indikationen, die man halt sehen kann. Andere Sachen sind auch Kinder, die X- oder Knicksenkfüße haben, die stolpern auch viel mehr. Die stolpern, sie bleiben mit den Füßen hängen. Sie werden meist auch bestimmte sportliche Sachen nicht so gut meistern können, weil sie halt einfach kein stabiles Fundament haben. Das heißt jetzt nicht, dass die jetzt alle ein Grad von, weiß ich nicht, wie viel Behinderung haben. Ne? Das heißt, es sind so ganz kleine, subtile Sachen. Und das Wichtigste ist an der Sache halt, dass die Eltern ihrem Bauchgefühl trauen. Und das ist sehr viel verloren gegangen, finde ich, auch in der letzten Zeit. Auch mal zu hören, was die Erzieher sagen quasi. Die sehen ja das Kind auch den ganzen Tag. Kann es einen Wechselschritt auf der Treppe oder nicht? Und wenn man da merkt, okay, mein Kind kann das vielleicht noch nicht und es ist nicht die einzige Sache, also es häuft sich so ein bisschen was, dann sollte man vielleicht auch mal den Gang zum Arzt gehen und dann sagen, okay, er soll sich vielleicht mal die Füße anschauen und dann ist in dem Sinne auch eine Prävention halt mal besser zu sagen, wir schieben einfach mal eine Sechserreihe Therapie rein und guck mal, vielleicht mit dem kleinen Anstoß wird es dann besser. Oder der Arzt sagt, okay, beruhigt den auch erstmal die Eltern und sagt, okay, pass auf, wir warten mal lieber noch 3 Monate und dann gucken wir uns das Kind nochmal an. Das ist halt wirklich so eine ziemlich krasse Gratwanderung, wo so eine richtige Empfehlung richtig schwer ist, finde ich, immer zu sagen, dann muss ein Kind kommen. Die meisten Kinder kommen tatsächlich auch von Kollegen jetzt bei uns, quasi im Therapiezentrum, die wir schon ein bisschen geschult haben, die jetzt auch wissen, okay, dann sagen sie immer, das Kind ist schon auffällig. Und dann haben wir die Möglichkeit, halt ab und zu auch mal reinzuschlüpfen, quasi in die Therapie, wenn es im gleichen Haus ist. Dann kann ich direkt drauf gucken. Wir haben auch einige Ärzte, die da jetzt sensibilisiert wurden von der Kollegin, die das vorher betreut hat. Die ist wirklich zu den Ärzten hin und hat ihnen das erklärt. Und dann haben wir 2, 3 Ärzte, mit denen wir sehr gut zusammenarbeiten, die da auch früh wirklich präventiv jetzt kommen und uns die Rezepte quasi mit den Kindern schicken und sagen, schau mal drauf. Und natürlich auch viel von Erziehern, die den Eltern sagen, pass auf, dein Kind läuft irgendwie komisch, ist meist die Aussage. Ne? Mein Kind läuft komisch, es läuft immer auf der Innen- oder Außenkante oder läuft auf Zehenspitzen, haben wir auch ganz oft. Also es gibt immer so einen Stoß, so einen ersten, ersten Anstoß von irgendeiner Seite.
Mhm. Ja. Also du sagst ja auch schon viel so Kindergarten, Kita ist ja noch relativ jung, aber Kindergarten. Wäre es dann nicht schlauer, dann auch schon dort einen Ansatz zu finden und vielleicht auch schon dort so spielerisch laufen, gehen, zu beobachten bzw. zu erlernen? Wäre es dann nicht toll, wenn es da irgendwas gäbe? Oder habt ihr da vielleicht sogar was? Oder weiß ja nicht.
Ja, also wir sind auch tatsächlich in Kindergärten schon unterwegs. Also wir haben ja auf diese Primärprävention quasi, uns erreichen halt nicht alle Kinder in der Praxis. Der Illusion sind wir auch gar nicht erlegen. Nicht jedes Kind bekommt ein Rezept. Nicht jeder Arzt wird es vielleicht sehen oder ernst nicht. Nicht jedes Elternteil hat jetzt auch die Zeit, nach der Arbeit sein Kind noch zur Therapie zu verfrachten. Haben wir halt auch bestimmte Produkte geschaffen, um Kinderfüße zu fördern. Einmal haben wir quasi ein Messinstrument für Eltern, wo sie halt die Füße der Kinder selbst beurteilen können, indem sie verschiedene Parameter halt einfach ausprobieren. Spielerisch verpackt in so einem Wettkampfcharakter quasi. Wir haben da so einen kleinen Dino, unseren T-Rappy, den wir benutzen, gegen den die Kinder immer antreten müssen. Und genau, wenn man dann sich so ein Bild gemacht hat, dann weiß man ja schon mal, wir haben so Werte reingelegt, die so die Norm darstellen, also eine Durchschnittsnorm. Und wenn ein Kind weiter runterfällt, dann könnte man eventuell auch mal eine Förderung gehen. Entweder man geht nochmal zum Arzt und lässt es abklären oder man wiederholt das Ganze mal in 2, 3 Wochen, um zu gucken, okay, mein Kind hat einen schlechten Tag. Kann ja auch mal passieren. Und genau, darauf aufbauen gibt es dann quasi unsere Fußbox. Und mit der sind wir auch in Kindergärten unterwegs. Das heißt, ich habe ein Kinderbuch geschrieben für Füße quasi. Das ist eine interaktive Kindergeschichte für Kinderfüße. Und man kann sie quasi lesen und die Geschichte spielen. Der Fokus ist nicht nur Füße, sondern halt auch Körperwahrnehmung und alles, was dazu gehört, weil an den Füßen hängt ja auch viel dran. Ne? Und genau, damit sind wir in Kindergärten unterwegs und versuchen die Erzieher schon zu sensibilisieren für das Thema Kinderfüße, dass die natürlich auch drauf schauen und Eltern noch ein bisschen spezieller eine Empfehlung geben können. Die kriegen quasi eine Einweisung, wie sie das spielen. Und die Kinder sollen halt Spaß haben. Ne? Also letztendlich, das ist der große Fokus. Die Kinder sollen an der Geschichte quasi ihren Spaß finden und ihre Bewegungsfreude auch so ein bisschen entdecken. Und natürlich auch, was man mit den Füßen alles anstellen kann. Was die meisten ja mal nicht glauben, wenn man auch mal, sage ich jetzt mal, einen Stift von A nach B transportieren kann.
Ganz genau. Wobei, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass gerade so viele hochgelobte Fußgymnastiken ja Dauer nicht gut sind. Ne? Also dieses einseitiges Greifen, nur greifen, ist ja auch per se nichts. Weil viele denken ja, wenn sie einmal so einen Stift hochnehmen in den anderen Fuß, rüber, Fußgymnastik, fertig.
Ja, genau. Da habe ich jetzt natürlich auch unser Klischee gleich bedient. Ne? Das heißt, genau, es wird ganz oft propagiert, tatsächlich auch in Physiotherapie-Schulen. Das habe ich jetzt auch schon erlebt. Bei uns wurde es auch gelehrt. Aber letztendlich muss man halt von der Funktionalität vom Fuß ausgehen. Ne? Ein Fuß muss plan auf dem Boden liegen können. So. Dann kann ich am besten damit laufen. Natürlich sollte auch ein Zeh und die Zehengelenke mobil sein, weil ohne mobile Zehengelenke kann ich mich nicht richtig abstoßen vom Boden. Ne? Wenn die in keine Beugeposition oder keine Streckposition kommen, dann kann ich damit halt nicht ordentlich laufen. Wenn man jetzt halt immer dieses Zehenkrallen propagiert, ne? Ich muss jetzt einen Stift von A nach B legen oder ich muss jetzt verschiedene Dinge aufheben, hat es nichts mehr mit der Funktionalität zu tun. Das ist tatsächlich eher Spaß an der Freude, ne? Kann man mal machen, aber sollte man jetzt nicht als die Übung für Kinderfüße ja, propagieren. Das habe ich gerade schon oft gesagt, aber ich glaube, es kommt ganz gut raus. Damit sagen möchte, einen Reiz an den Fuß setzt. Ne? Früher sind wir viel barfuß gelaufen, da sind wir auch mit dem Kindergarten durch den Wald gelaufen. Wenn ich jetzt hier gucke, in Berlin ist es natürlich schwierig, wir haben jetzt nicht unglaublich viel Wald, wir sind sehr grün, aber wir haben jetzt ne, in manchen Stadtteilen, hat man vielleicht einen Sandkasten oder so. Mhm. Und es fehlen halt unglaublich viele Reize, die so einen Fuß überhaupt in eine aufrechte Position bringen. Und daran muss halt gearbeitet werden, dass die Kinder sich genügend bewegen und dass sie die Zehen halt gerade nicht krallen, weil das passiert halt eher in zu engen Schuhen. Und das ist ja ein Thema, was wir, glaube ich, auch schon relativ lange besprochen haben, dass die Schuhe von Kindern entweder zu eng sind oder zu groß sind und selten passen.
Also das ist ja nicht nur bei Kindern so. Ich hatte gerade heute wieder eine Dame, die wird jetzt Oma, glaube ich. Der Schuh war teuer, also passt der. Erzählen Sie nicht so einen Kram, der war teuer. Also wenn ich jedes Mal dafür noch extra Geld kriegen würde, könnte ich bald in Rente gehen, allein wegen dem Satz. Aber es ist natürlich auch schon echt eine Krux, mit seinen Kindern Schuhe einkaufen zu gehen, weil die schönen Schuhe passen. Das ist so, die schönen immer. Schuhe passen. Und das zieht sich ja durch wie ein roter Faden. Und ich finde ja auch diese, ich sage bewusst, diese Lüge von insbesondere Schuhverkäuferinnen, nicht Beraterinnen, sondern Schuhverkäuferinnen, das läuft sich noch ein, das egal gibt. Finde ich ganz schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie siehst du das?
Also bei Schuhen ist es halt wirklich unglaublich schwierig. Ich weiß noch, wie meine Mama mir versucht hat, Schuhe anzuprobieren. Ne? Da bist du in den Schuh reingeschlüpft, bist ein paar Mal den Gang hoch und runter gelaufen und dann war die Frage, passt der oder passt der nicht? Und dann natürlich, wenn er dir besonders gut gefallen hat, der Schuh, als Kind auch schon, dann hat der gepasst. Wenn er dir nicht gefallen hat, hat der nie gepasst. Auf der anderen Seite gibt es diesen, ich drücke mal auf den großen Zeh, ne? Glauben. Und das Problem an der Sache ist, es würde ja funktionieren, hätten Kinder das gleiche nicht, also ne, sie haben einfach nicht das gleiche Schmerzempfinden und Druckempfinden wie Erwachsene. Das heißt, die merken diesen Druck auf den Zeh gar nicht. Das heißt, man kann da eigentlich auch auf den Boden rumdrücken. Man merkt es, also ein Kind wird einfach nicht sagen, es drückt. Das heißt, auch wenn die Schuhe zu eng sind, wird das Kind loslaufen und wird vielleicht erst nach 4-5 Wochen sagen, okay, ich habe jetzt eine Druckstelle und die drückt natürlich, ne, und die macht Schmerzen. Aber vorher hat es nicht gemerkt, dass der Schuh drückt. Und es ist unglaublich, also es ist eine richtig herausfordernde Aufgabe für ein Kind, Schuhe zu kaufen. Das glaubt man immer nicht. Also sagen, ja, ich gehe in ein Schuhgeschäft, die werden mich schon beraten, da gibt es ja diese Messschieber und alles. Dann sage ich, ja, aber auch eine Schuhfachverkäuferin ist nicht darauf ausgelegt, Kinderfüße zu beraten. Die sind auf Erwachsenenfüße ausgelegt und da kann man sich auch drüber streiten, wie gut, ne? Aber es ist tatsächlich auch nicht ihre Aufgabe. Die muss die Schuhe kennen, aber nicht die Füße. Und das ist meist die Problem. Sie kennen alle Schuhe in- und auswendig. Also viele von denen, wo ich war. Aber sie kennen einfach nicht die Fußform. Sie wissen nicht, wie ein Fuß sich verhält in einem Schuh, wie das sein muss, was es überhaupt für physiologische Fußformen gibt. Es gibt ja auch so viele Fußformen, aber es gibt nur eine Schuhform. Ne? Wo ich mir sage, es gibt auch immer nur entweder abgerundete vorne. Ne? Dann guckst du dir die Fußform an und sagst, okay, wie viele Fußformen passen denn wirklich in diese Schuhform? Und deswegen, wenn mich Eltern fragen, wenn ich jetzt Schuhe kaufe, und was soll ich denn da jetzt überhaupt nehmen und was hast du für Tipps? Und tatsächlich ist das so eine Aufgabe. Am liebsten würde ich halt jedes Mal mitgehen mit den Eltern, um halt wirklich den passenden Schuh zu finden. Ich weiß, man kommt da locker unter einer Stunde meist nicht aus dem Schuhladen raus. Der Illusion sollte man sich mal wirklich ergeben, dass man eine Stunde braucht, um Schuh zu finden. Und die Zeit sich auch nehmen sollte.
Also allein ich bin ja vom Fach, brauche schon länger für mich, um Schuhe zu finden. Und ja. Nee, wunderbar. Ja, ich sehe das ganz genauso. Also diese Begegnung, das zieht sich ja durch. Also wir müssen tatsächlich noch früher ansetzen. Vielleicht haben wir dann irgendwann die Diskussion mit den jetzigen Kindern, die Erwachsenen von morgen sind, vielleicht dann irgendwann nicht mehr. Der Schuh ist zu eng oder dergleichen. Nein, der war teuer, der muss passen.
Ja, oder kauf mal 2 Nummern größer, damit er noch passt in einem Jahr.
Genau, der da wachsen ne, also, rein. Ja, ja, auch schön.
Oder ich trage mal die Schuhe auf von meiner Schwester. An sich ja ein guter Gedanke, weil ist ja auch ein sehr ökologischer Gedanke. Aber letztendlich laufen sich ja Schuhe auch auf einen bestimmten Fuß ein. Ne? Das und wenn man dann quasi reinschlüpft mit dem anderen Fuß in diesen Schuh, hat man das eine Problem. Ne? Auf der anderen Seite passt der vielleicht auch gar nicht, aber er ist ja von der Schwester, also werde ich ihn jetzt mal auftragen. Hm. Und ich meine, ich verstehe den Gedanken dahinter, ich glaube, ich habe das auch gemacht mit den, und ich habe das auch gemacht mit den Schuhen meiner Schwester und sie haben wahrscheinlich auch nicht immer gepasst. Ne? Deswegen, ich habe wahrscheinlich genauso einen Knicksenkfuß wie jeder andere auch. Ich weiß jetzt, was ich machen muss, weil es mein Beruf ist und weil ich mich damit auseinandersetze. Aber wenn man da halt schon einsteigen könnte, quasi Eltern zu sensibilisieren, wie kaufst du richtige Schuhe für dein Kind und wie viel Bewegung braucht mein Kind? Wenn du dir mal anguckst, wie viele Kinder heute sitzen. Also, ne? Also es sind ja wirklich diese zwei großen Themen. Kinder bewegen sich zu wenig und Kinder haben falsche Schuhe an, die zu Knicksenk oder zu irgendwelchen Fußdeformitäten führen einfach. Und es ist nicht mal so, dass die Kinder zu wenig Sport machen. Es gibt so viele Kinder, die sind in einem Sportverein. Also mindestens zweimal die Woche. Ich glaube, mehr als noch vor 10 Jahren. Aber in ihrem Alltag sitzen die Kinder potenziell immer mehr. Ab der 6. Klasse aufsteigend noch mehr. Und die haben zu wenig Alltagsbewegung. Und dann kommen halt solche Sachen wie zu wenig Reiz an den Füßen, zu falsches Schuhwerk drunter, vielleicht noch eine zu dicke Sohle. Wie soll denn da ein Fuß sich entwickeln? Also. Und dann kommen halt von unten nach oben immer mehr Erkrankungen dazu, weil ein Fuß ist ja meist nur der Anfang.
Also zum Beispiel sein Kind, wenn man glaubt, dass man seinem Kind einen Gefallen tut, wenn man es morgens zur Grundschule fährt, ist es eigentlich falsch. Man sollte lieber mit seinem Kind laufen, meinst du?
Ja, definitiv. Also wenn ich sage, das ist ein Weg, dass ein Kind laufen kann, muss man ja auch einschätzen, ne? Dann erst lieber mit dem Kind laufen, das auch nach Hause laufen. Einfach teilweise auch mal zum Spielplatz laufen. Ich habe letztens gesehen, Eltern, die sind, weiß ich nicht, so eine Viertelstunde mit dem Auto zum Spielplatz gefahren mit dem Auto, haben dann da quasi alle Spielsachen ausgeladen und sind dann halt wieder nach Hause gefahren. Ich sage, okay, das hätte das Kind locker geschafft. Aber viele Eltern tragen ihre Kinder auch, wenn die viel zu lange, ne? Also Kinder können halt laufen und ich finde es wahrscheinlich auch manchmal nicht cool, wenn sie lange Strecke laufen sollen und man soll sie jetzt auch nicht quälen, das will ich jetzt auch nicht, der Fan von Kindern zu quälen. Aber es ist tatsächlich so, dass die Kinder ja auch laufen sollen. Sie müssen es ja auch quasi in eine bestimmte Ausdauerleistung lernen. Und da jetzt jede Strecke irgendwie zu tragen, in einen Buggy zu setzen oder das habe ich nicht für große Buggys gesehen, für Kinder, wo ich gesagt habe, das musste ich, also ich in meinem Alter laufen, definitiv, da gab es noch nicht so ein Buggy für, sag ich mal, 4-5-Jährige, die können laufen. Und dann halt auch in die Schule laufen, in den Kindergarten laufen, spazieren gehen, in den Wald fahren. Alles, was man halt eigentlich natürlicherweise macht.
Apropos Wald, da habe ich jetzt gerade was Interessantes von einer Ärztin erfahren. Da setze ich mich gerade mit japanischen Ärzten auseinander, die über die Waldluft berichten und einmal die Woche, eine Stunde in den Wald, reicht für eine Woche Immunstärkung, laut einer japanischen Studie. Ich muss natürlich auf die Übersetzung vertrauen, weil mein Japanisch ist minus. Ja? Aber das ist wirklich, Wald ist wichtig. Also wir haben ja sehr, sehr viel Wald, aber man sollte schon mal reingehen. Jetzt momentan im Winter ist nicht so prickelnd, aber so im wenn es jetzt wieder grün wird, dann ist das top tatsächlich. Also im Wald laufen.
Ja, irre. Vor allen Dingen, wenn du halt einen Wald hast, sagen wir mal, der auch sauber ist, ne, wo man nicht die Gefahr hat, dass irgendwie um die Ecke gleich ein paar Glasscherben liegen, kann man halt auch einfach mal die Schuhe ausziehen und einfach mal barfuß im Wald laufen. Und natürlich sind da auch die Ängste von Eltern da, dass man sich da irgendwas eintreten könnte. Und deswegen sage ich ja, vielleicht geht mal ein bisschen tiefer rein, da wo man denkt, dass da jetzt nicht irgendwie noch irgendwas auf dem Boden liegt. Hm. Auf der anderen Seite, in meiner Therapie laufen halt meine Kinder auch durch Fichtenzapfenbäder. Und das piekst an den Füßen, definitiv. Ne? Aber es gibt halt so einen richtig coolen Waldgeruch, wenn du da so ein bisschen hin und her läufst, um so eine große Kiste und da sind ganz viele Fichtenzapfen drin. Das sind unter anderem die weichesten Kiemenäpfel, die ich gefunden habe. Und dann können die da halt, dann kommt halt so ein Waldgeruch von unten einmal hoch. Es riecht halt einfach nach Wald. Und es piekst an den Füßen, definitiv. Und die Kinder mögen das mal mehr, mal weniger. Aber es gibt halt so einen schönen Reiz an die Füße von allen Seiten, wenn du halt einfach auch mal barfuß durch den Lauf, also barfuß durch den Wald laufen würdest.
Ja.
Das wäre halt eigentlich so eine coole Therapie auch für Kinder, ne? Einfach zu sagen, wir gehen jetzt nicht auf den Barfußpfad, sondern wir gehen jetzt mal in den Wald. Weil da kann man halt barfuß laufen und hat den größten Barfußpfad, den man suchen kann.
Ja, perfekt.
Ja. ist trotzdem bleibt es ein schwieriges Thema, weil dafür zu sensibilisieren ist halt echt. Wir haben es mit auf viele Wege probiert, quasi das Thema auch an verschiedene Stellen heranzubringen, aber es ist halt echt ein ziemlich dickes Brett, was man da bohren muss, weil noch nicht jeder versteht, was es für Ausmaße hat.
Das ist, ich sage ja auch immer, das ist wie mit Erziehung. Das muss man anwenden, dann ist es eine tolle Sache. Alles andere ist halt schwierig. Und immer andere von seinem Weg zu überzeugen, für den man ja so brennt, sowieso schwierig. Deswegen gibt es ja auch solche Sachen wie unseren Podcast. Und ihr habt ja auch einen Podcast. Das kannst du ja auch vielleicht nochmal ganz kurz erwähnen, weil ich halte das für einen ganz, ganz großen Mehrwert, den auch meine Zuschauer sich mal vielleicht das ein oder andere Mal anhören können. Das ist der Praxen mit Zukunft?
Das ist Praxen der Zukunft, genau.
Praxen der Zukunft, ja.
Genau, den quasi unser Chef der Praxis und den Kollegen, den wir aus datenschutztechnischen Gründen nicht nennen dürfen, den Gino quasi zusammen betreiben und dann halt verschiedene Themen angehen, die halt praxisrelevant sind oder halt auch unternehmenstechnisch relevant sind, ne? So auch wie sich das Gesundheitswesen entwickeln wird. Auch das Thema, über das wir vorhin gesprochen haben, dass halt Gesundheit definitiv demnächst irgendwann mehr kosten wird, wenn das System sich so entwickelt, wie es aktuell ist und auch mehr kosten darf und muss, damit es weiterhin wertgeschätzt wird. Und ja, definitiv reinhören, weil es gibt halt, ich weiß nicht, wie viele Folgen wir inzwischen drauf haben.
Über 100.
Über 100. Okay, aber auf jeden Fall, es sind über 100 Folgen. Siehst du, da bist du besser informiert als ich.
Ja, hat mir der Chef geschrieben. Ich versuche ab und zu mit ihm zu kommunizieren und er sagte, Jung, das, was du machst, ist gar nicht verkehrt da mit deinem Podcast, aber wenn du über 100 bist, dann weißt du erst, was du für einen Impact geleistet hast.
Ja, also wenn wir schon über 100 haben, das glaube ich dir jetzt einfach nicht.
Ja. Ich gehe davon aus, er hat 100 geschrieben.
Ja, es ist halt wirklich unglaublich viele Themen, über die wir gesprochen haben. Wir sind ja auch sehr interdisziplinär aufgestellt, das heißt, wir sind Ergo, Logo und Physio und man findet insgesamt auch echt viele Themen einmal außenrum. Wir haben auch ein Datenschutzthema mal da drin gehabt. Wir haben mal darüber gesprochen, ob sich Studium in den Therapieberuf überhaupt lohnt. Ich habe mit einer Kollegin mal über Digitalisierung gesprochen, welche Möglichkeiten es geben könnte. Ja, so viel zu unserem Podcast, Praxen der Zukunft.
36 Praxen. Statt 100.
Also ja, fast. Wahrscheinlich. Fast 100.
Fast 100. Fast. Ab 36 wird aufgerundet auf 100.
Naja, ist ja nah an 100 dran, würde ich sagen. Ja. Aber 100 war schon viel.
100, ja, ja. Aber die sind bald voll, das weiß ich.
Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, das letzte war Denkmuster durchbrechen oder steckst du zu viel Energie in die falschen Leute? Was ja auch ein wichtiges Thema ist, ne?
Was ja auch gar nicht so abwegig ist. Es gibt ja auch manche Eltern, die sind einfach beratungsresistent. Denen kann man erzählen, was man möchte. Da kommt nichts an, weil das haben wir immer schon so gemacht. Und der Kevin, der trägt die Schuhe von der Chantal auf. Das hat der Papa schon so gemacht. Und was machen wir?
Ja.
Falls sich jemand böse angesprochen fühlt, das ist bitte nicht. Keine ganz random. Das
ist einfach überspitzt dargestellt.
Sehr überspitzt. Das ist Satire. Satire darf alles.
Ja.
Dann würde ich sagen, also ich bin absolut happy, absolut froh. Wie geht's dir?
Ja, also ich glaube, ich habe alles gesagt, was man sagen könnte in der Zeit. Es gibt bestimmt noch unsere, also wenn ich mir den Podcast irgendwann anhöre, hätte ich wahrscheinlich noch viel mehr sagen können, aber
der rennt ja nicht, du hast ja wiederkommen.
Ja, also ich immer bin auf jeden Fall da.
Dann bedanke ich mich schon mal von die Zuschauer fürs Zuhören bis hierhin. Ich bedanke mich an die wundervolle Claudia und die ihrem Nachnamen wie immer alle Ehre macht.
Vielen und, Dank.
Noch nie gehört, ne? Nee,
noch nie.
Und ganz in alter Manier gehört dir das letzte Wort. Hast du irgendeinen Wunsch, eine Zielvorstellung? Was wünschst du dir für die Zukunft im Gesundheitswesen oder für die Podologie oder wie auch immer?
Also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass alle Therapieberufe ein bisschen mehr Wertschätzung erfahren, quasi für das, was wir auch leisten und auch bereit sind zu leisten. und dass man das Potenzial, was darin steckt, auch tatsächlich anfängt zu nutzen in allen Bereichen, ob es jetzt Prävention, Kuration oder Therapie ist, und dass man halt auch einfach das von außen ein bisschen mehr aufgewertet wird tatsächlich, und dass auch alle Therapeuten sich da angesprochen fühlen, halt auch ihren eigenen Beitrag zu leisten. Ich meine, es bringt uns nichts, wenn jeder darauf hofft, dass es besser wird, aber letztendlich nicht bereit ist, auch einen Mehrwert zu bieten. So wie zum Beispiel sich hinzusetzen und über Füße zu sprechen und halt einfach die Schnittstellen zu suchen. Wie können wir uns gegenseitig als Therapeuten unterstützen, dass halt nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht, sondern vielleicht aus vielen einzelnen Disziplinen und Professionen einfach mal eine große Stimme wird quasi, und dass wir alle das Gleiche vertreten. Das ist, glaube ich, aktuell mehr Anerkennung für das, was wir tun, und einfach, dass unser Potenzial, was in unseren allen Berufen steckt, einfach auch genutzt werden kann. Und wir auch besser nutzen sollten. Machen wir es so rum. Ja.
Das ist das Wort zum Sonntag. Ich bedanke mich bei dir. Liebe Grüße nach Berlin. Liebe Grüße an Datenschutz-Gino. Das kriegt er jetzt. Und yeah, auch an den lieben Jan. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit und vielen herzlichen Dank an alle, die bis dahin zugehört haben. Die nächste Folge ist bereits für euch in Arbeit.